Herzlich willkommen zu Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich, Sie auch diesen Monat wieder begrüßen zu dürfen. Unsere Themen heute: Der NBO-Skandal nimmt kein Ende. DEW Kommunal steckt mitten im Schweigesumpf. Ein Veranstaltungshinweis? Nein, zwei Veranstaltungshinweise.
Heute wieder zu Gast im Studio bei uns Heiko Holtgrave von Akoplan zum leidigen, nicht enden wollenden Thema DEW Kommunal. Heiko, was gibt's Neues zu DEW Kommunal?
Ja, es gibt eigentlich, sagen wir mal, an richtig Neuigkeiten nicht so ganz viel. Wir haben diverse Initiativen unternommen, um die Stadt zu bewegen, wenigstens Teile der Gutachten rauszurücken, die sie haben machen lassen, Auftrag gegeben hatten, um bestimmte Varianten prüfen zu lassen. Und hatten uns ja auch, darüber wurde auch schon mal in einer früheren Sendung berichtet, beim Regierungspräsidenten in Arnsberg beschwert. Das sollte das auch ein bisschen sozusagen, ging ja auch in die Richtung, dass wir meinten, das ist so eine wichtige Angelegenheit der Strom- und Wasserversorgung in Dortmund. Das kann nicht hinter verschlossenen Türen nur verhandelt werden, ja. So, und wir haben dann versucht, eben an die Gutachten zu kommen und die Argumentation, die da aufgebaut werden. Und bislang ist das immer noch so, dass die Stadtverwaltung sich auf den Standpunkt stellt, diese Materialien gingen die Öffentlichkeit nichts an. Da seien gewisse Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Es könnte ja immerhin sein, dass einer von uns auf die Idee kommt, jetzt die Unterlagen an die Konkurrenz weiterzugeben und dann plötzlich die DEW 21 schlechter dastünde, ne? Im Geschäft, was natürlich absurd ist. Keiner hat ernsthaft von uns einen Gedanken in diese Richtung gestellt. Und wir haben auch noch kein Angebot. Also keiner von uns hat ein Angebot bekommen von E.ON oder wer da immer in Frage käme. Komm, such doch mal, krieg doch mal die Unterlagen und dann reicht's dann uns weiter.
Also. Ja, allein das zeigt, wie lächerlich diese Argumentation im Grunde genommen ist.
Ja, das ist...
Vorgeschoben.
Das ist vorgeschoben und wir fragen uns, wessen Interesse eigentlich letztendlich geschützt werden. Also früher hat man ja in Dortmund gesagt... Dortmund wird von Karl Hösch regiert, ja, und dann später ist dann die VEW an die Stelle getreten mit Ziegler an der Spitze. Und heute, das sieht ganz so aus, ist das der RWE-Konzern, der hier das Sagen hat und vor dem auch alle gewählten Organe der Stadt Dortmund kuschen. Leider sprechen alle Zeichen dafür, dass sich im Rat eine Mehrheit findet, die für eine weitere Einbindung der RWE in die Strom- und Wasserversorgung von Dortmund stimmen wird. Immer wieder wird zum Beispiel hantiert mit diesem Arbeitsplatzargument. RWE hat ja selber in Dortmund auch eine ganz schöne Anzahl von Arbeitsplätzen, nämlich knapp 3.000 bei sich beschäftigt. Das ist das Dreifache von dem, was die DEW 21 hat, muss man sich nun mal vergegenwärtigen. Aber erstens ist RWE gebunden durch Standortzusagen und Beschäftigungszusagen, die im Zuge der Übernahme der VW damals unterschrieben wurden. Und B, wenn RWE sich hinstellen würde und sagen, ihre wirtschaftliche Situation ist so schlecht, so katastrophal schlecht, dass sie jetzt ihre Arbeitsplatzzahlen abbauen müssen, ja. Mein Gott, wer will denn da letztendlich gegen vorgehen? Also ich finde manches, was dann im Zusammenhang genannt wird, wirklich getürkt, um zu verbergen, dass es da eigentlich eine Interessenlage gibt, wo jemand schon eine gewisse Voreinstellung hat, weiter mit RWE zu hantieren.
Ja, sowas nennt man auch Pfründesicherung, ne? Oder?
Was kann man auch Pfründesicherung nennen, ja. Ja. Da hängen ja auch Aufsichtsratposten dran und sowas.
Ne, da hängen ja durchaus eine ganze Reihe gut bezahlter Posten dran, die niemand gerne freiwillig aufgeben würde. Ne? Heiko, ihr hattet ja Ende Juli eine wunderschöne Aktion geplant, die ja nun aufgrund des Wetters im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ins Wasser gefallen ist, weil halt Dortmund weggeschwommen ist an dem Tag. Ja. Magst du da noch mal was drüber sagen?
Das hatten wir anberaumt anlässlich der letzten Sitzung des sogenannten Sonderältestenrates, der natürlich wieder hinter verschlossenen Türen diskutierte, über die Gutachterergebnisse oder besser gesagt über die, die haben sich da so eine Art Zwischenpräsentation von den Gutachtern geben lassen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So, und wir haben das Datum gewählt, um dann vor der Tür, vor dem Rathaus, eine eigene Anhörung zu machen für die Öffentlichkeit. Und haben da eben jemanden auch gewinnen können als Experten, der durchaus einen Namen hat und der eine Ahnung hat, wie das so wie im Ruhrgebiet so Politik funktioniert. Und haben dann aus diversen Bereichen Sprecher eingeladen, die sozusagen ihre besonderen Wünsche oder Forderungen an eine Energiewende anbringen sollten. Diese Veranstaltung ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Da stürzte das Wasser vom Himmel nur in Kübeln. Das war am 20. Juni, also da war auch die B1 zum Teil gesperrt und sowas. Wir haben dann auch schließlich alle, die da gekommen waren, haben dann gesagt, nee, wir machen das jetzt mit der halben Mannschaft, machen wir das nicht. Wir holen das nach, Anfang September. Jetzt haben wir auch einen Termin und ich glaube, es sieht ganz so aus, als könnten alle, die damals mitwirken wollten, die das versprochen haben, wieder da sein.
Für wann ist diese Sitzung angesetzt?
Das machen wir jetzt am 6. September, das ist ein Freitag, ab 16 Uhr. Und diesmal nicht vor dem Rathaus, sondern auf dem Platz von Hiroshima. Ecke Hansastraße, Schwarzer Brüderstraße, also auch in der City. Dieser kleine Platz, wo auch dieses Hiroshima-Denkmal steht, ich denke, die Widmung des Platzes unterstützt eigentlich unser Anliegen auch ein bisschen. Und der Platz hat den Vorteil gegenüber dem Friedensplatz, also dem Rathausplatz, dass es da nicht so zugig ist, dass man da nicht mit sagen wir, einer Schar von 150 Leuten oder so mehr oder minder verschwindet auf so einem Riesenplatz. Der hat eine Größenordnung, das passt. Die Widmung passt und ich glaube, und es kommt auch Laufpublikum vorbei, so dass ich denke, für die Anhörung ist das genau der richtige Ort. Wir machen das um 16 Uhr. Kommen wird als Experte wieder Kurt Berlo vom Wuppertal-Institut. Der wird im Wesentlichen auf die Fragen und Forderungen von dem Publikum und von den Sprechern aus den diversen gesellschaftlichen Bereichen reagieren und dann soll es aber auch so was wie ein offenes Mikrofon geben und eingeleitet wird das durch einen Musikbeitrag. Das ist ja auch die Gruppe, die wir im Juni hatten, nämlich Sunshine Paradise. Das ist so eine, ich glaube, eine Steel Drum Formation. Echten Dortmunder sagt das, glaube ich, was. Genau, und die werden ein bisschen Krach machen und ein bisschen einladen, sich da zu beteiligen und zwischendurch wollen wir auch nochmal spielen. Ja. Das stellen wir uns also so vor, am 6. Das ist schon knapp nach dem Ferienende, mit Absicht, weil die Ratssitzung ist ja auch nicht mehr so weit hin. Am 26. September wird dann die Vorentscheidung getroffen, mit welcher Variante Herr Pehlke dann in die Verhandlungen mit RWE treten soll. Je prends mon sac et je jette quelque chose à vie dedans. La casquette sur la tête, j'ai vraiment pas besoin de grand chose. Pour ne pas rester stocké, je vais aller voyager. C'est une bonne possibilité.
Habt ihr schon einen Überblick, wann diese Verhandlungen stattfinden werden?
Ja, also ich glaube, wenn wir realistisch sind, redet Herr Pehlke immer mit irgendwelchen Leuten von RWE. Und bestimmt ist auch Herr Brinkmann da unterwegs und andere führende Manager aus der Energiewirtschaft. Und braucht er, damit er dann offiziell Verhandlungen aufnehmen kann, braucht er ein offizielles Mandat des Rates der Stadt Dortmund. Und das Mandat, das bekommt er halt jetzt am 26.09. höchstwahrscheinlich. Und dann darf er offiziell in Gespräche eintreten und muss dann Mitte kommenden Jahres das Ergebnis dann dem Rat präsentieren und der Rat muss es dann noch abnicken. Also da gibt es dann nochmal eine zweite Stufe mit dem interessanten Umstand allerdings, dass das nach den Kommunalwahlen voraussichtlich sein wird. Das heißt, unter Umständen gibt es nach den Wahlen andere politische Mehrheitsverhältnisse im Rat, sodass ja möglicherweise auch, dass die der Weg oder sozusagen der Pfad, auf den der Rat ihn jetzt schicken will, den Pelke sozusagen, dass der möglicherweise nachträglich nur mal in Frage gestellt wird. Das würde ich mir jedenfalls wünschen. Insgesamt, das ist einfach so, insgesamt kann das eigentlich nicht sein, dass das alles an der Öffentlichkeit vorbeigeht. Also ich meine jetzt nicht unbedingt die Gespräche, die Herr Pelke mit den RWE führt, das ist klar, das ist, da geht es dann um viele kleine Einzelheiten. Die Frage, wie künftig unser Energie- und Wasserversorger in Dortmund aufgestellt ist, wer an dem beteiligt ist und wo die ihren Strom herbekommen, was für ein Strom das ist und all diese Dinge, die finde ich, die geht die Öffentlichkeit was an.
Ja, und die war ja bislang konsequent von diesen Sitzungen ausgeschlossen. Ne?
Ja. Ja, klar.
Wie du schon sagtest, bis dahin sind ja dann auch nochmal Kommunalwahlen. Und im Grunde genommen, wenn wir als Otto-Normalbürger das gerne beeinflussen möchten, wie das mit unserer Strom- und Wasserversorgung weitergeht, die simpelste, um nicht zu sagen auch die einzige Möglichkeit, da vielleicht einen gewissen Einfluss drauf zu nehmen, wäre unter anderem auch über die Kommunalwahl.
Gut, aber das ist aber nicht nur eine Frage der Stimme. Klar gibt es ein, zwei Parteien, die klar für eine Kommunalisierung eintreten, sogar drei, wenn ich es genau, die arbeiten ja auch zum Teil bei uns im Bündnis mit. Nee, es geht auch darum, dass man gerade, sagen wir, von den größeren Fraktionen, die da wieder rein wollen, etwa von der SPD oder von der CDU, die Mandatsträger oder Kandidaten für den Rat, die muss man löchern. Und muss sagen, wo steht ihr?
Die werden ja sicherlich alle fleißig hier in Dortmund unterwegs sein,
ja, klar sind die
um Wahlkampf zu betreiben.
Ja, ja.
Und wenn sie von einer ausreichenden Anzahl von Bürgern darauf angesprochen werden, auf dieses Thema, wie wichtig das ist, dann verhilft es ihnen vielleicht dazu, da mal drüber nachzudenken und da ihre Meinung vielleicht noch ein bisschen zu korrigieren.
Ja. Das wäre sehr wünschenswert, wenn das gelingt, da einfach ein bisschen mehr Druck auch auf die Kandidaten aufzubauen in der Richtung. Wunderbar.
Ja, dann nehmen wir das mal als Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ne? Im Vorfeld die Kandidaten zu löchern.
Das ist noch eine Weile hin. Bundestagswahlen, dann kommen die Kommunalwahlen, kommen erst im Frühjahr.
Ja, gut.
Wer bei uns vielleicht noch mitstricken will, also das Bündnis ist jederzeit offen, auch für weitere Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Ja, wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat. Also nicht alle zwei Wochen, sondern jeden zweiten Montag im Monat um 19.30 Uhr im Taranta Babu. Wenn das jetzt so schnell ging, einfach mal auf unsere Webseite, die ist ganz schlicht dew-kommunal.de. DEW, ne, gleiche Abkürzung wie unser Versorger, -kommunal.de. Da findet man auch die Termine und die Neuigkeiten, was sich gerade getan hat oder nicht getan hat.
Ja, dann wünsche ich euch viele neue Mitstreiter und uns allen eine vernünftige Strom- und Wasserversorgung.
Ja.
Und bedanke mich für deinen Besuch im Studio.
Bitte. Jo, tschüss.
Jetzt kommt ein Veranstaltungshinweis.
Fukushima. Was haben wir aus der Reaktorkatastrophe gelernt? Vor 2 Jahren kam es nach einem Erdbeben mit Tsunami an der japanischen Ostküste zu einem Super-GAU. Die Uranbrennstäbe von 3 Kraftwerken schmolzen durch den Reaktorbehälter metertief bis in das Betonfundament hinein. 1500 ausgelagerte Brennstäbe liegen schmelzend in einem brüchigen Auffanglager und müssen täglich mit 400 Tonnen Grundwasser gekühlt werden, das dadurch radioaktiv verseucht wird. Genaue Kenntnisse über den Zustand des geschmolzenen Brennstoffes und der Lagerbecken liegen auch nach über 2 Jahren wegen der hohen Radioaktivität nicht vor. Nach dieser Katastrophe hat die Bundesregierung den Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022 beschlossen. Im Juli jedoch überraschte der EU-Wettbewerbskommissar Almunia uns alle mit der Absicht, den Ausbau der Atomenergie als klimafreundliche Energie stärker zu subventionieren. 2011 wurde bereits die Atomkraft mit 35 Milliarden Euro subventioniert, die erneuerbaren Energieträger hingegen nur mit 30 Milliarden Euro. Wollen wir in Europa ein zweites Fukushima riskieren? Wie sieht es heute in Fukushima aus? Wie leben die Einwohner mit der strahlenden Ruine? Welche Gesundheitsrisiken sind sie ausgesetzt? Wohin mit dem Atommüll? Wohin geht die japanische Energiepolitik? Wie können wir in Europa die Energiewende gestalten? Müssen wir entweder ein radioaktives Strahlenrisiko für hunderttausende Jahre oder einen weiteren CO2-Anstieg durch fossile Energien in Kauf nehmen? Was leisten die erneuerbaren Energien? Fragen über Fragen, die wir gerne gemeinsam mit Ihnen stellen wollen, dem WDR-Energieexperten Jürgen Döschner. Am Samstag, den 7.9. von 16 bis 18 Uhr im großen Saal der Auslandsgesellschaft NRW, Steinstraße 48, 44147 Dortmund. Jürgen Döschner hat mehrfach Fukushima nach dem GAU besucht. Er ist einer der besten Kenner der deutschen Energiepolitik. Seit Jahren erklärt er uns im WDR die Energiewende. Es wird ein spannender Nachmittag werden, rund um ein Thema, das für unsere Kinder, Enkel und Urenkel noch wichtiger ist als für uns selbst. Es laden ein Deutsch-Japanische Gesellschaft in der Auslandsgesellschaft NRW, internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung, IPPNW Dortmund. Es unterstützen die Veranstaltung Bund, Kreisgruppe Dortmund, Friedensforum Dortmund, DEW Kommunal, Attac Dortmund. Und hier noch einmal der Hinweis, wann das Ganze stattfinden wird. Es wird am Samstag, den 7.9.13 von 16 bis 18 Uhr im großen Saal der Auslandsgesellschaft NRW in der Steinstraße 48 44147 Dortmund stattfinden.
Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil von Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist immer noch Evelyn Böhm und ich freue mich immer noch, dass Sie da sind. Und hiermit begrüße ich auch die neu hinzugekommenen Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie dran!
Es geht weiter mit noch einem Umweltthema hier in Dortmund. Und zwar ist jetzt zu Gast im Studio Wiebke Clausen von der Bürgerinitiative zur Aufklärung des PCB-Skandals. Hallo Wiebke.
Ja, hallo Petra.
Wir haben ja vor rund 3 Jahren über die Gründung der Bürgerinitiative berichtet. Ja, und ihr seid immer noch an dem Thema. Also ich nehme mal an, es ist immer noch nicht alles aufgeklärt.
Ja, wir haben uns im April 2010, das ist über 3 Jahre her, gegründet, als der Skandal um den ja PCB, er nannte sich Entsorger, also Puncher, Envio im Dortmunder Hafen, ja, medienrelevant öffentlich wurde. Also das heißt, Wissen gab es darüber vorher schon, aber das ging dann richtig durch die Medien. Es gab eine große Berichterstattung, so, und es wurde zum Thema. Und wir haben uns da gegründet, weil, ja, um eine Vertretung von Anwohnern aus dem Stadtteil, von eigentlich im erweiterten Sinne auch Nachbarn dieses Betriebs zu haben und unsere Interessen da zu vertreten. Wenn man drauf guckt, also das Fluchblatt mit Forderung unserer Sicht der Dinge und Forderungen, die wir an die Akteure stellten, da hat sich bedauerlicherweise sehr wenig umgesetzt bisher. Also in Richtung Öffentlichkeitsarbeit und Information hat sich einiges getan.
Es gab ja auch von der Stadt einige Informationsveranstaltungen, als das Ganze akut war.
Ja, man musste sie so ein bisschen zum Jagen tragen.
Aber dann haben sie immerhin einige Veranstaltungen gemacht.
Darüber hinaus, es hat etliche Abstimmungsverfahren zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen gegeben. Die Möglichkeit ist eröffnet worden und auch noch erweitert worden, ein Anwohner und Mitarbeiter in Hafenbetrieben, NWO und Nachbarbetrieben ihr Blut auf PCB-Werte belasten zu können. Da haben, ich glaube, 1500, das ist eine riesige Zahl, von Blutproben sind betestet worden. Und im Nachgang ist ein Gesundheitsbetreuungsprogramm von einem Arzt der RWTH Aachen eingerichtet worden, in dem, meine ich, gut 160, 170 Leute betreut werden.
Von den 1500, die da getestet wurden.
Genau, die PCB-Belastungswerte hatten, die ja oberhalb eines, ein Grenzwert gibt es in dem Bereich, ein Grenzwert der Unbedenklichkeit gibt es für diesen Umweltstoff nicht. Dieses Umweltgift.
Also ist es in jedem Fall giftig auch.
Ja.
Jedes einzelne Atömchen davon ist giftig.
Genau.
Und wer eine gewisse Menge davon im Blut hatte, der wurde dann weiter betreut.
Genau.
Das waren also auch Anwohner, waren jetzt nicht nur Beschäftigte, sondern auch Anwohner, die da betroffen waren.
Genau, es sind vor allen Dingen Beschäftigte aus den Hafenbetrieben, NWO und Nachbarbetriebe und darüber hinaus ein paar Leute, die sehr, sehr lange Zeit in dem Bereich wohnen, ältere Mitbürger oder die auch in dem Bereich ihren Kleingarten gehabt haben. Also generell, man nimmt dieses Umweltgift insbesondere durch, wir alle, durch den Genuss von oder das Essen von Fisch auf, einigen anderen Nahrungsmitteln. Und das heißt, alte Leute, die ja sehr hohen...
Haben da sowieso schon ein bisschen, es sammelt sich im Laufe des Lebens an es wird immer höher. Und
wird so gut wie nicht abgebaut, ist im Fettgewebe eingelagert, das ist auch das Fatale dabei. Also das ist eingerichtet worden, sind Websites eingerichtet worden, es ist eine Studie der Landesregierung an Prognosk vergeben worden, die Abläufe in den verschiedenen Verwaltungseinheiten nachzuzeichnen, kleines bisschen was ist umgesetzt worden. Letztendlich ist aber das, was wir erwarten, eine Sanierung der Fläche. Und das ist eine ordentliche Sanierung. Und der nach wie vor PCB-verseuchten Fläche und Anlagen, da ist bisher nichts passiert. Der ganze Dreck liegt da immer noch. Also wir haben eigentlich in Dortmund sowas wie klein CW so im Hafen, direkt vor der Tür.
Ist ein Zaun drum und das war's.
Ja, da kommt man aber auch rein. Also ja, so ein wackeliger Zaun, genau. Und aus dem Grunde sind wir da immer noch dran.
Wer ist denn da jetzt eigentlich zuständig für die Reinigung, Entsorgung dieser Verseuchung? Ich würde jetzt mal vermuten, dass der Verursacher, sprich NWO, da für gerade stehen muss und das eigentlich entsorgen müsste. Sanieren das Gelände.
Ja, das heißt der Verursacher, das heißt der Betrieb ist im Mai stillgelegt worden.
2010.
2010, genau, das ist wichtig zu ergänzen, im Mai 2010 stillgelegt worden. Und einige Zeit später hat die NWO Recycling Insolvenz angemeldet. Dieses Insolvenzverfahren läuft immer noch. Das heißt, verwertbares Material rauszuholen und zu verkaufen. Das ist eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist ein Rechtsverfahren gegen die Verantwortlichen bei NWO. Aber das wird... das Geld wird man nicht rankommen. Das heißt, die öffentliche Hand der Steuerzahler wird dafür aufkommen müssen.
Darauf wird's hinauslaufen. Ja. Aber weil das noch nicht endgültig geklärt ist, nehme ich mal an, ist das der Grund, warum da jetzt gar nichts passiert? Ich meine, ich finde das grob fahrlässig, dass da einfach jetzt alle die Augen zumachen und sagen, ich bin nicht zuständig.
Das Perfide dabei ist, dass dieses Insolvenzverfahren, also der Verkauf, rausholen und Verkauf von werthaltigem Material läuft, dass das ein relativ kompliziertes Verfahren ist und das heißt dort dadurch wirtschaftliche Aspekte völlig den Vorrang haben vor Gesundheits- und Umweltaspekten. Und ich würde auch mal sagen, dass das etlichen Leuten in dieser Stadt hier sehr zu Pass kommt, da auf Zeit spielen zu können.
Ja. Ja. Es ist wahrscheinlich nicht billig, so eine Sanierung des Geländes, was dann auf die Stadtkasse letztendlich dann zurückfällt.
Dass das Interesse an der ganzen Geschichte, der Berichterstattung, das Interesse von Politikern, Anwohnern und Akteuren in dieser Stadt an dem Thema abnimmt, man auf Zeit setzt und sich die Geschichte insofern von alleine erledigt.
Genau, also man hört ja eigentlich nichts mehr drüber, es sei denn, es ist gerade mal ein Gerichtstermin, der aber dann auch eigentlich nur wenig bringt, ne? Soweit, wie ich das verfolge, es ist ja auch jetzt noch niemand zur Rechenschaft gezogen worden, soweit ich das überblicke.
Nee, das Strafverfahren, das läuft immer noch, Ende unabsehbar. Also das Strafverfahren gegen die Verantwortlichen bei Envio. Wie gesagt, Ende und das zeitliche Ende und das Ergebnis ist unabsehbar, inwieweit dort irgendjemand zur Rechenschaft gezogen wird. Einziger Punkt ist, dass die Leute, die ja mit erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigungen, was heißt zu rechnen, gezeichnet sind, psychisch lädiert sind oder das heißt psychisch schwer belastet sind, die müssen damit zurande kommen. Und letztendlich wir in dem Stadtteil, also wir Nachbarn, Anlieger, Leute, die in den Anliegerbetrieben arbeiten, also im benachbarten Betrieben im Hafen noch arbeiten und wir die Kleingärtner, und Anwohner im Hafenviertel oder in der westlichen Nordstadt müssen damit zurande kommen, da ja neben einer Giftmülldeponie zu wohnen oder man sieht zu, wegzuziehen.
Oder aber zumindest sich in die Bürgerinitiative zu engagieren und dran zu arbeiten, dass vielleicht doch noch ein bisschen was passiert.
Genau, das ist die dritte Variante, das nicht hinzunehmen, so einen Zustand, sondern da sein, ja, was ist das, Lebensstandort, aber auch bestimmte zu verteidigen, auf die Einhaltung oder Einführung von bestimmten Spielregeln zu dringen. Und ja, deshalb treffen wir uns seit über 3 Jahren jeden Montag, das nächste Mal wieder am 18. September um 18 Uhr im Dietrich-Keuning-Haus. Die Bürgerinitiative zur Aufklärung des PCB-Skandals in Dortmund sehen zu, das Thema weiter in der Debatte zu halten, Einfluss zu nehmen auf Politiker und wie gesagt, das Thema in die Öffentlichkeit tragen und weiterhin unseren Forderungskatalog hochzuhalten und darauf zu dringen, wie gesagt, auf eine Sanierung der Fläche, der hoch-PCB-verseuchten Fläche und Anlagen und darüber hinaus perspektivisch auch für eine andere umwelt- und sozial orientierte Entwicklung des Gewerbe- und Industrieflächen im Hafen.
Ja, wäre ja sinnvoll, so dicht besiedelt wie das ist. Ich kann nur weiterhin viel Erfolg oder noch mehr Erfolg wünschen.
Genau, noch eine Sache, wir haben eine Website, auf die jeder, den das interessiert, gucken kann und dort ja eine Reihe von Informationen über das Thema und unsere Arbeit erhält. Die heißt www.pcb-dortmund.de.
Ach, doch noch eine Frage. Wann warst du das letzte Mal im Kanal schwimmen?
Das bedeutet, also wo du ja darauf zielst, also die Folge von diesem Skandal ist empfindlicher Vertrauensverlust für mich gewesen, dass die Qualitäten, die ich bisher in der Nordstadt sehr geschätzt habe, also zum Beispiel im Kanal schwimmen zu können, ne, eine ziemlich lange Bahn ist das, und eigentlich ja schön weiches Wasser oder auch den Fredenbaumpark zu nutzen, dass das mir das ziemlich vergällt hat.
Also du glaubst den Aussagen nicht, dass das nicht ja so im Boden gebunden ist und eigentlich gar nicht so schlimm ist?
Genau, eingezäunt eigentlich. Genau. Ja, also wie gesagt, ich verkneife mir das inzwischen, das Schwimmen. Und ja, das ist eine trügerische Hoffnung.
Gut, vielen Dank. Dank.
Jetzt kommt ein Veranstaltungshinweis.
Unsere eifrigen Hörerinnen und Hörer wissen ja, in unserer letzten Sendung, also der vom August, hatten wir ein ausführliches Interview mit Ulla Barretto, der Mitbegründerin des Vereins Tabu. Dieser Verein richtet sich gegen weibliche Genitalverstümmelung. Zu diesem Thema gibt es seit Anfang August eine große Ausstellung im Alten Ostwallmuseum. Auf diese Ausstellung möchte ich Sie gerne nochmal hinweisen. Sie ist wirklich beeindruckend, bemerkenswert, sehenswert. Sie hat geöffnet bis zum 17. September, außer montags täglich von 13 bis 18 Uhr. Der Besuch ist kostenfrei und wie gesagt, sehenswert. Sie sollten es sich nicht entgehen lassen.
Das war's dann mal wieder für heute, meine Lieben. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht. Die Sendung gemacht haben Petra Lieper, Sonja Dohm, Thomas Schmiester und ich, Evelyn Böhm. Tipps, Links und Termine finden Sie wie immer auf unserer Webseite http://agora.free.de/radio. Oder Sie fragen die Suchmaschine Ihres Vertrauens nach Radio Brennnessel. Sie werden uns finden. Tschüss, bis zum nächsten Monat. I'm